dann auf Abteilungsebene das halt zusammengefasst, wo ich halt die Produktivität oder die Anzahl der Stück halt für eine ganze Abteilung messe. Und so kann ich das halt gut immer weiter nach oben kaskadieren. Und das ist, wie ich auch anfangs sagte, für mich das Entscheidende. Ja, dieses System darf ich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre ändern, ja, weil ich brauche eine lange Zeit, bis die Leute das verstehen. Also jemand, der auf dem Shopfloor ist, der kann mit einer Kennzahl Cashflow oder mit einer Kennzahl Umsatz eigentlich nichts anfangen.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Marek, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es freut mich wirklich sehr, dass wir uns heute hier treffen. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren oder ja fast schon Jahrzehnten. Umso mehr freue ich mich, dass wir mal gemeinsam eine Folge aufnehmen. Marek, bevor wir loslegen, würde ich dich natürlich bitten, dich einfach mal selber mal vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist deine Expertise? Was macht ihr so bei T&O? Wofür bist du einfach Feuer und Flamme?
Super, ja, erstmal vielen Dank, lieber Viktor. Freut mich, dass wir uns auch nach so langer Zeit mal wiedersehen, zumindest auch digital hier in deinem Podcast. Besten Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Marek Borgstedt, bin Geschäftsführer der T&O Group. Persönlich 47 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne in München, ja, bin auch gerade im Homeoffice, was eigentlich selten vorkommt. Also meistens bin ich unterwegs bei Kunden oder im Büro hier in München. Zur T&O Group. Wir sind eine mittelständische Unternehmensberatung, haben ca. 85 Mitarbeiter an 5 Standorten, also hier in München, in Aachen, in Wien, in Zürich und in den USA. Was machen wir? Wir machen alles rund um den Bereich Operations, das heißt Optimierung von Produktion, Supply Chain, aber auch auf der anderen Seite das Thema Logistikplanung, Fabrikplanung, wenn es darum geht, auf der grünen Wiese oder im Bestand eine neue Fabrik aufzubauen. Das ist das Thema, womit wir uns beschäftigen. Und ja, unsere Kunden sind so der größere produzierende Mittelstand. Branchenübergreifend, also wir sind nicht nur im Automotive, sondern auch sehr stark im Maschinenanlagenbau, in der Elektronik, Metallverarbeitung, in der Logistik selber, in der Chemie sind wir unterwegs.
Klasse, super, vielen Dank. Du hast ja schön beschrieben, du kommst aus dem Operations-Bereich, das ist deine Expertise, das ist dein Feld, wo du dich seit Jahrzehnten auch bewegst. Und bei Operations ist es ja immer das Thema, es muss schneller, billiger, effizienter werden. Abgekürzt, du darfst das gerne natürlich gleich nochmal ausführen. Und da spielt Controlling oder Finance, glaube ich, schon auch eine wichtige Rolle. Und das ist das, was wir heute, glaube ich, intensiver mal draufschauen wollen. Wie kann Finance, Controlling, Operations besser unterstützen? Und wo ist es vielleicht manchmal auch hinderlich? Wo kann man auch nachkorrigieren? Und bevor wir jetzt auch mit der ersten Frage einsteigen, einfach noch meine Bitte an alle Zuhörer und Zuschauer, wenn euch gefällt, was ihr seht und hört, einfach gerne mal liken und Sterne vergeben. Marek, jetzt zu uns beziehungsweise zu unserem Thema. Aus deiner Erfahrung bist du ja oft auch in der Schnittstelle zwischen Controlling gewesen. Was würdest du sagen oder was waren deine Erlebnisse? Wo hat Controlling dich in der Funktion des Operations eher unterstützt? Was waren so die Momente? Und wo hast du vielleicht auch Erlebnisse gehabt, wo ich gesagt, Mensch, jetzt bremsen die uns schon irgendwie auch aus?
Ja, also für mich gibt es da immer einen ganz wesentlichen strategischen Leitsatz. Ja, also ich war ja auch selber vor T&O Group mal Geschäftsführer und auch Werksleiter bei zwei verschiedenen Unternehmen. Bei einem haben wir uns auch mal kennengelernt. Und auch meine heutige Erfahrung, wenn ich so bei Unternehmen bin und in Projekten dort arbeite, für mich ist immer ganz entscheidend, eine Produktion ist ja eher ein starres System, was sich nicht so einfach von heute auf morgen immer verändern lässt. Gerade wenn es etwas komplexere Produktionsabläufe sind, da hängt auch meistens eine Supply Chain dran, da hängen viele Lieferanten dran. Und was ich als Erfolgsfaktor gerade im Zusammenspiel zwischen Controlling und Produktion mal gesehen habe, es sind die Unternehmen erfolgreich, die ein langfristiges Kennzahlensystem haben, ja, und wo die Beständigkeit gegeben ist. Also wo ich sage mal, das klassische Beispiel ist, es gibt Unternehmen, da ist dann 3 Monate das Thema Bestandsreduzierung wahnsinnig wichtig. Ja, da werden Bestände ohne Ende versucht zu reduzieren. Und dann 3 Monate später geht es wieder darum, jetzt müssen wir unsere Lieferfähigkeit wieder nach vorne bringen. Und das bringt immer sehr, sehr viel Unruhe in ein Produktionssystem. Unruhe in einem Produktionssystem ist aus meiner Sicht immer ganz schlecht. Erfolgreich sind die Unternehmen, die ein gutes, langfristig ausgerichtetes Kennzahlensystem haben, wo vom CEO über den Produktionsvorstand bis hin zum Werksleiter, Produktionsleiter bis zu den Mitarbeitern auch über lange Jahre immer klar ist, was ist unser Fokus, woran müssen wir arbeiten. Das heißt nicht, dass die Kennzahlen jedes Jahr auch besser werden müssen, sich kontinuierlich entwickeln, aber es muss immer die gleiche Linie da sein. Es muss immer für die Leute klar sein, was ist wichtig. Ich habe mal dieses berühmte Beispiel, kennst du sicherlich auch. Es gibt dieses Dreieck in der Produktion, Qualität, Lieferperformance und Kosten, was so ein bisschen diametral zueinander steht. Mhm. Und wenn die Organisation klar ist, dass zum Beispiel das Thema Kosten unsere erste Priorität hat oder das Thema Liefertreue, ja, weil man sagt, damit differenzieren wir uns über den Wettbewerb, ja, dann kann ich das alles nicht von heute auf morgen immer wieder über den Haufen werfen und sagen, in dem Jahr ist das wichtig oder in dem Quartal ist das wichtig, sondern gute Unternehmen zeichnen es aus, dass sie ein Kennzahlensystem haben, was über Jahre funktioniert, was jedes Jahr ein bisschen besser wird, aber was nicht geändert wird. Das sind aus meiner Sicht die erfolgreichen Unternehmen.
Ja, ich glaube, das wird oft verwechselt, weil man sagt, ja, man muss ja agil sein. Aber agil heißt nicht, dass man die Grundsatzausrichtung jedes Mal oder in sehr kurzen Zeitabständen ändert, ne? So wie du gesagt hast. Also entweder ist Qualität mein Differenzierungsmerkmal oder einfach Geschwindigkeit und Liefergeschwindigkeit und so weiter. Zwischen diesen zwei Faktoren zu wechseln, hat nichts mit Agilität zu tun, oder?
Genau, das ist das absolute Thema. Und das ist für mich auch was, was natürlich dann auch, ich sage mal, nicht nur vom Finance oder Controlling, sondern von der übergeordneten Geschäftsführung vorgelebt werden muss, zu sagen, wie richte ich eigentlich meine gesamte Supply Chain aus, ja, um auf mein Ziel, also was differenziert mich von meinen Wettbewerbern, ja, ist das Thema Kosten, ist das Thema Qualität oder ist das Thema Liefertreue, daraus muss ich mein Werk ausrichten, ja, oder mein Werkesystem. Und das ist das, was ich immer wieder gesehen habe in Unternehmen, die das gut machen und über Jahre eine klare Orientierung haben, das sind auch die, die jedes Jahr dann auch besser werden. Weil die Leute das kennen, weil die Leute wissen, ich arbeite kontinuierlich daran und muss jetzt nicht wieder in 6 Monaten das wieder mal in den Haufen werfen, weil was ganz anderes. Mhm.
Und jetzt kommt Werbung. Ich weiß ja nicht, wie dein Tag startet, aber ich bin manchmal schon vor dem ersten Kaffee mitten in Zahlen, Reports und Rückfragen. Wenn dir das bekannt vorkommt, mit Sage Intacct schaffst du mehr Klarheit im Finanzalltag mit aktuellen KPIs, automatisierten Prozessen und KI-Unterstützung durch Sage Copilot. Für Hörerinnen und Hörer von Nice to Know Versivo gibt es dazu 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Mehr dazu unter sage.com/CFO-Podcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass ein langfristig ausgerichtetes Kennzahlensystem ja so das Erfolgsgeheimnis ist, was zwischen Controlling, Finance und Operations ist. Lass uns vielleicht gerne nochmal bei dem Kennzahlensystem bleiben, weil das ist ja so das klassische Betätigungsfeld von Controlling. Jetzt muss man ja sagen, die meisten Unternehmen haben ja langfristig gleichbleibende Kennzahlensysteme. Wenn wir mal ganz oben anfangen, Umsatz, EBIT, Cashflow und so weiter und so weiter. Das reicht aber nicht für euch, also für Operations. Da muss es ja schon tiefer gehen, einige Stufen tiefer gehen. Und wenn das entkoppelt ist, dann kann das auch ein Riesenthema sein für Operations, oder?
Absolut. Also gerade das ist ja wichtig, was du sagst. Auf Unternehmensebene gibt es sicherlich andere Kennzahlen und andere Kennzahlensysteme wie Cashflow, EBIT und Umsatz, die relevant sind. Und für mich ist immer im Operations-Bereich der SEQ-CDM-Ansatz der alles Entscheidende.
Alles klar, das musst du uns erklären.
Genau, das steht für Safety, Environment, Quality, Cost, Delivery und Management. Das ist eigentlich das, was sich aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren in guten Werken durchgesetzt hat, wonach Shopfloor-Systeme aufgebaut sind, wonach Kennzahlensysteme aufgebaut sind. Und da kann man dann auch immer gut die Kaskadierung immer weiter runterbrechen, weil am Ende ist es ja auch im Operations-Bereich wichtig, also für den COO, der vielleicht mehrere Werke leitet, ja, ist auch eine andere Kennzahlenflughöhe wichtig als für den Mitarbeiter, der jetzt an einer Maschine steht. Aber wichtig ist, dass die Systematik gleich ist, ja, und mit dem Ansatz unter Safety kennt jeder klassisch, wo das Thema Arbeitsunfälle zu messen, das Thema E für Environment wird immer wichtiger mit dem Thema Nachhaltigkeit. Qualität sowieso, also das Thema Ausschuss, das Thema Fehlerkosten, das Thema Reklamationen, das Thema Kosten, also Produktivität oder OEE, das kommt immer darauf an, wie mein Produktionsprozess aufgestellt ist, was dort wichtig ist. Das D steht ja für Delivery, also wie ist meine Lieferperformance, und das Thema Management auf die allgemeinen Kennzahlen. Und dann kann ich eigentlich über diese Systematik das ganz gut runterbrechen bis an die Maschine. Also an der Maschine steht dann halt, wie viel Stück produziere ich oder muss ich pro Stunde produzieren, was ist dort mein Ausschuss. Dann auf Abteilungsebene, das halt zusammengefasst, wo ich halt die Produktivität oder die Anzahl der Stück halt für eine ganze Abteilung messe. Und so kann ich das halt gut immer weiter nach oben kaskadieren. Und das ist, wie ich auch anfangs sagte, für mich das Entscheidende. Ja, dieses System darf ich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre ändern, ja, weil ich brauche eine lange Zeit, bis die Leute das verstehen. Also jemand, der auf dem Shopfloor ist, der kann mit einer Kennzahl Cashflow oder mit einer Kennzahl Umsatz eigentlich nichts anfangen.
Genau, der kann sie auch direkt nicht beeinflussen, ne? Also wirklich direkt. Das muss für ihn runtergebrochen werden. Ne?
Genau, der kann aber beeinflussen, wie viel Stück produziere ich heute und wie viel Ausschuss habe ich produziert.
Mhm, genau.
Und genauso gilt es dann für einen Teamleiter oder Abteilungsleiter, der für eine Produktionshalle verantwortlich ist. Ja, was kann der beeinflussen? Ja, der kann auch die Stückzahl beeinflussen. Ja, der kann den Ausschuss beeinflussen. Und so muss man dieses System aufbauen, ja, dass es ineinander greift, dass es nach oben gut kaskadierbar ist. Und dass es natürlich auch eine Transparenz den entsprechenden Entscheidungsträgern bringt.
Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist hier auch, weil du es ja auch gesagt hast, das muss irgendwie auch zusammen sein, das muss vernetzt sein, das Kennzahlensystem. Und wenn das aufgebaut wird, muss natürlich ein gutes Verständnis da sein. Ne? Also wenn Controlling jetzt zusammen mit Operations ein Kennzahlensystem aufbaut, muss Controlling natürlich auch ein Verständnis von Operations haben. Ne? Weil ansonsten geht das am Ziel vorbei, werden irgendwelche Ziele, KPIs definiert, die vielleicht irrelevant sind und gar nicht steuerbar sind vielleicht auch. Ne? Weil ein Kennzahl hat nur insofern einen Wert, wenn sie auch direkt von dem Kennzahlenverantwortlichen beeinflusst werden kann.
Genau, das ist das ganz Entscheidende, was du sagst. Also wichtig ist immer, ich muss die Kennzahlen messen und klassisch aushängen oder kommunizieren, die auch beeinflussen können. Ja, was ich auch immer wieder bei unseren Kunden sehe, ist, es ist auch immer entscheidend, wo ist mein Controlling aufgehangen? Es ist ganz weit oben aufgehangen beim Finanzvorstand. Ja, dann kommen halt oft andere Kennzahlen und andere Thematiken da rein, die oft eigentlich den Operations-Bereich gar nicht weiterbringen. Oder ist es in den Werken aufgehangen, ja, und so wie du sagst, wichtig ist, auch das Controlling muss verstehen, wie ist mein Produktionsfluss, was sind meine Kennzahlen, was kann der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Teamleiter, der einzelne Abteilungsleiter beeinflussen. Und so muss auch das Controlling arbeiten, um zu sagen, das muss ich jetzt dementsprechend so aufbauen. Wenn ich was natürlich habe, ein Kennzahlensystem, wo der einzelne Werker sagt, naja, dann kann ich eigentlich machen, was ich will, das kann ich nicht verändern, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht schon fast gescheitert, ja, weil dann wird das keiner beachten. Und für mich ist immer noch diese klassische Stückzahl pro Stunde der entscheidende oder die entscheidende Kennzahl auf dem Shopfloor, ja, dass der Mitarbeiter wirklich sieht, ich muss 50 Teile produzieren. Wenn ich 49 produziere, dann war es keine gute Stunde. Ja, wenn ich 51 produziere, dann war es eine gute Stunde. Und das kann der Mitarbeiter beeinflussen. Und wenn er dann abends nach Hause geht, dann weiß der auch, okay, ich hatte einen erfolgreichen Tag. Und bin zum Beispiel auch nicht so ein großer Fan von dem Thema, irgendwo Produktivität in irgendwas in Prozent oder in Abhängigkeit zu irgendwas zu messen, ja, weil das ist dann auch wieder so eine relative Kennzahl. Da können die meisten, wenn man ehrlich sind, in der Produktion auch nichts mit anfangen.
Stück kann man zählen, oder? Das ist einfach.
Genau, ein Stück kann man zählen, genauso wie Ausschuss. Auch dann am besten nicht irgendeine PPM-Rate einführen, wo 80% in der Produktion schon gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich überhaupt PPM.
Ja.
Ja, sondern einfach zu sagen, du, ich zähle einfach meine Stück Ausschuss und gebe als Ziel vor, dürfen nur ein Teil am Tag Ausschuss sein. Und das ist das, was die Mitarbeiter beeinflussen können und was sie auch gut messen können und wo sie dann auch ein gutes Gefühl haben, ob das jetzt gut war oder schlecht war.
Ja, ich denke auch, wenn die Fußnoten auf so einem Kennzahlensystem länger und größer sind als das Kennzahlensystem selber, dann hat man vielleicht nicht die richtigen Kennzahlen, ne?
Genau.
Du hast vorher noch was Spannendes gesagt, dass bei Operations auch das Thema Nachhaltigkeit relevant ist. Jetzt ist Nachhaltigkeit natürlich so ein Thema, das kostet Geld. Also zumindest so im allgemeinen Volksmund. Und wir haben im Vorgespräch darüber auch schon gesprochen und du hast da was Cooles gesagt, das habe ich mir natürlich gleich notiert. Lean and Green. Also, das heißt, Erklär du das mal. Wie hängt das für dich zusammen? Warum ist Lean und Green in einem Satz durchaus sinnvoll zu nennen?
Genau, also für mich ist das Thema Nachhaltigkeit, war ja mal eine Zeit lang so ein bisschen gehypt. Ja, wenn man ehrlich sind, ich glaube, die letzten 2 Jahre, wenn man jetzt eine repräsentative Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich 80% der Manager sagen, lass mich bloß mit dem Thema in Ruhe, damit will ich nichts zu tun haben. Trotzdem, wenn wir ehrlich sind, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich für unsere Zukunft schon wichtig. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wir müssen das Thema Nachhaltigkeit mit dem Thema Performance-Optimierung zusammenbringen. Wir nennen das immer Lean and Green. Und für mich ist auch dadurch das Thema Lean, Lean Management ist ja wahrscheinlich mittlerweile doch für jeden ein Begriff und war ja auch die letzten Jahre so ein bisschen tot in vielen Unternehmen. Für mich heißt aber, der wirklich jetzt erfolgreich sein will, da wird sicherlich ein Revival zwischen der Kombination Lean and Green geben. Weil eins ist uns schon bewusst, also das Thema CO2-Bepreisung, auch wenn die EU das wieder ein bisschen aussetzt, irgendwann wird es kommen und irgendwann wird auch das Thema CO2-Footprint ein wesentlicher Faktor werden. Wichtig ist aber bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass es nicht darum geht, sagen wir, irgendwelche Solarzellen auf die Fabrik zu setzen oder irgendwelche Bäume zu pflanzen, sondern
was auch wichtig sein kann, ne?
Was auch wichtig sein kann, aber was für mich nicht der entscheidende Stellhebel ist, ja, sondern da kommen wir halt zu der Aussage, dass für mich Lean ein Revival erleben wird, weil eigentlich hat ja schon Toyota mit dem Produktionssystem vor, ich glaube, mittlerweile 40 Jahren eigentlich schon den Grundstein dafür gelegt, nämlich mit null Verschwendung zu produzieren, mit der kürzesten Durchlaufzeit in Stückzahl 1 ein Produkt an dem Ort zu produzieren, wo mein Kunde es braucht. Und wenn man ehrlich ist, ist das auch genau die Antwort auf das Thema, wie reduziere ich meinen CO2-Footprint im Operations-Bereich. Ich muss meinen Ausstoß reduzieren, ich muss möglichst Stückzahl 1 produzieren, ja, ich muss das produzieren, was der Kunde braucht, ja, nicht für den anonymen Markt in einem Lager produzieren und ich muss es dort produzieren, wo ich möglichst den kürzesten Weg zu meinem Kunden habe. Von daher ist das für mich ein klares Revival, dass das Thema Lean Management in den nächsten Jahren vielleicht unter einem anderen Namen, ja, oder unter anderen Schlagworten, aber letztendlich sind es genau diese Tools, diese Denkweise, diese Vorgehensweise, wird ein Revival erleben. Und die Unternehmen, die auch in den letzten 10, 15 Jahren immer noch das Thema Lean gut verankert haben im Unternehmen, das werden auch aus meiner Sicht die Gewinner bei dem Thema Implementierung der Nachhaltigkeit sein, weil die müssen eigentlich im Operations-Bereich, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr so viel machen, sondern die müssen einfach ihren Weg kontinuierlich weitergehen.
Ja, also vielleicht im Kontext, Lean bedeutet ja, und ergänzt mir da gerne Marek, wörtlich übersetzt heißt natürlich schlank, effizient und Verschwendung vermeiden. Und das sind ja genau die Themen, die auch Nachhaltigkeit fordert oder die nachhaltig sind. Und damit wird natürlich ja gewissermaßen auch ein Schuh draus. Mit Lean kann man die Nachhaltigkeit verbessern und gleichzeitig, fast schon ein Abfallprodukt, um in dieser Sprache zu bleiben, die Effizienz, also auch die finanzielle Effizienz steigern. Das macht, glaube ich, durchaus Sinn, diese drei Faktoren so aus einem Guss zu beachten, ne?
Genau, das ist das Thema. Und wenn ich heute zu einem Produktionsvorstand oder Produktionsgeschäftsführer gehe und sage, du, wir müssen uns um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, ja, dann werden eigentlich mittlerweile alle Türen geschlossen, weil sie keine Lust darauf haben. Aber der entscheidende Weg ist halt, dieses Thema Lean and Green, also Nachhaltigkeit mit Performance-Optimierung zu verbinden, weil das eine wird ohne das andere nicht funktionieren. Und am Ende müssen wir auch ehrlich sein, wofür gibt es denn Unternehmen? Ja, Unternehmen gibt es dafür, um am Ende ein profitables Business zu haben, sonst funktionieren sie auch nicht langfristig. Und gerade aus dem Grund glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren schon ein Revival des klassischen Lean-Themas sehen werden.
Mhm. Und damit ein Lean-Revival und damit nochmal einen ordentlichen Schub in Richtung Nachhaltigkeit. Und das könnte natürlich auch die Produktion an sich, aber hoffentlich auch den Standort Deutschland etwas wieder attraktiver machen, ne? Weil das ist ja so in den letzten Jahren etwas unter die Räder gekommen. Aber das könnte vielleicht schon den einen oder anderen Mittelständler helfen, ne?
Das wäre schön, wäre für den Standort Deutschland wünschenswert. Ob das wirklich nochmal klappt, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass wir von der Struktur her gegenüber vielen Ländern sehr, sehr viel verloren haben in den letzten Jahren. Ich meine, das liest man überall in der Presse. Für uns als mittelständische Beratung, die ja auch sehr stark im Bereich Fabrikplanung unterwegs ist, gibt es eine spannende Aussage. Ich glaube, wir haben jetzt seit mittlerweile 5 Jahren kein großes Fabrikplanungsprojekt mehr in Deutschland gemacht. All unsere Projekte in den letzten Jahren waren zwar ausgehend von deutschen Unternehmen, aber wir haben all unsere größeren Projekte in Osteuropa gemacht, selbst an Standorten wie Italien, ja, dann kommt natürlich USA hinzu, Brasilien, Indien, generell Asien. Aber vor allen Dingen muss man sagen, Osteuropa war da sicherlich schon absolut führend in den letzten Jahren und das auch querbeet in den Ländern. Ja, also Polen, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Tschechien. Das sind alles Länder, wo wir sehr, sehr viele große Fabrikplanungsprojekte die letzten Jahre gemacht haben. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich auch für den Standort Deutschland, weil gerade im Mittelstand, ja, also der klassische Mittelständler baut vielleicht alle 10, 15, 20 Jahre mal eine neue Fabrik. Und wenn die jetzt einmal irgendwo im Ausland gebaut ist, dann kommen die so schnell auch nicht mehr zurück. Und das ist schon ein Trend, den ich in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark beobachte.
Unabhängig davon, wo die Fabrik oder der Logistikstandort vielleicht ist, haben die eines gemeinsam, beziehungsweise ein wichtiger Faktor ist da, und zwar das Operating Model. Wenn wir Projekte begleiten, reden wir auch gerne vom Operating Model, also im Finanzbereich, im Controlling, im Rechnungswesen. Und bei Operations spricht ihr genauso von einem Operating Model. Was ist dabei für euch wichtig? Vielleicht können wir da ein paar Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Was versteht ihr drunter und wo legt ihr Fokus drauf?
Ich sage auch immer unseren Kunden, gerade wenn es um das Thema Fabrikplanung geht, also heißt ja letztendlich eine neue Produktion, meistens ein neues Produkt an einem neuen Standort aufzubauen. Das ist für mich eigentlich immer viel mehr als letztendlich jetzt nur eine reine Fabrikplanung, ja, sondern es ist meistens eine komplette strategische, teilweise auch Neuausrichtung. Und ich kann sowas immer auch als einmalige Chance nutzen in einem Unternehmen, vor allen Dingen gerade in einem Mittelstand, weil ich gerne einen neuen Standort und kann natürlich meine gesamten Prozesse, meine Supply Chain, meine Organisation, alles, was dazugehört, da reden wir auch oft über das Thema Transformation, komplett neu denken und neu aufbauen. Deswegen fangen wir bei solchen Projekten einer sogenannten Masterplanung an, ja, also wirklich auf einer sehr, sehr hohen strategischen Ebene erstmal zu definieren, was will ich eigentlich als Unternehmen jetzt mit diesem Schritt erreichen? Ja, da kommen dann oft schon die Fragestellungen, was will ich eigentlich produzieren, in welcher Fertigungstiefe? Ja, was ist also schon mal da meine Kernkompetenz? Ja, auch das Thema Make or Buy, ja, auch mein großes Thema zusammen mit dem Controlling aufzubauen. Ja, was kann ich eigentlich selber in meiner Wertschöpfungskette gut und was sollte ich eigentlich lieber an meine Lieferanten geben? Was können die besser? All diese strategischen Fragestellungen, ja, auch zu sagen, wie will ich eigentlich zukünftig fertigen? Ja, fertige ich einen neuen Standort Make to Order oder Make to Stock? Fertige ich erst immer dann, wenn ich einen Kundenauftrag bekomme? Ja, oder fertige ich anonym in den Lager? All das sind ganz entscheidende Fragen, die ich eigentlich nur einmal, wenn ich so eine Fabrik neu aufstelle, definieren kann. Weil sowas, solche strategischen Ausrichtungen kann ich eigentlich in einem laufenden Betrieb nur sehr schwer verändern. Weil ich kann nicht in einem Jahr sagen, so jetzt hole ich mir wieder 20% meiner Wertschöpfung rein und im nächsten Jahr gebe ich sie wieder raus. Ja, gute Unternehmen kriegen das vielleicht hin, aber das ist immer meistens relativ schwierig und viel Aufwand verbunden. Das sind für mich also diese strategischen Fragestellungen, die wir auch dann mit unseren Kunden bei so einem Fabrikplanungsprojekt erstmal erörtern, um dann wirklich für die nächsten 15, 20 Jahre, weil das ist ja meistens so der Lebenszyklus einer neuen Fabrik, dann auch zu definieren, was wäre eigentlich das Optimum. Und dann kommt oft erst die Fragestellung, ja, wo sollte ich eigentlich meine neue Fabrik hinsetzen? Wie groß sollte die werden? Wie viel Stück will ich dort produzieren? Wie viele Mitarbeiter brauche ich dann? Zu überlegen, wie ist dann natürlich das Verhältnis auch der Lohnkosten zu meinen Herstellkosten? Ja, da kommt man natürlich immer ganz schnell und sagt, naja, das macht in Deutschland sowieso keinen Sinn mehr, wenn ich das dann mit Osteuropa vergleiche. Aber das Thema der Lohnkosten ist für mich auch gar nicht so oft der alles entscheidende Faktor. Ja. Es gibt auch noch ganz andere Faktoren, die oft in den Hintergrund rücken. Ja. Man muss mittlerweile auch sagen, dass teilweise die Supply Chain, also meine Lieferanten in Osteuropa, teilweise besser aufgestellt sind. Gerade wenn ich irgendwo in einem kostensensitiven Produkt bin, ja, dann habe ich eigentlich Zulieferer aus der Metallverarbeitung oder aus dem Bereich Kunststoffspritzen oder ähnliches. Ja, habe ich mittlerweile besser in Osteuropa als in Deutschland. Das ist auch ein Thema. Dann muss man auch ehrlich dazu sagen, dass heutzutage das Know-how von deutschen Arbeitnehmern nicht mehr höher ist als von Mitarbeitern in Osteuropa. Ja.
Schon deutlich verringert, ne? Wenn nicht komplett eliminiert. Ne?
Genau, die sind eigentlich mittlerweile auf fast einem Level oder sind auf einem Level. Und was auch nochmal entscheidend ist, wenn ich in Deutschland eine Fabrik plane, dann habe ich eigentlich einen Planungszyklus von 5 Jahren. Also von der ersten Idee, dass ein Unternehmer sagt, ich will eine neue Fabrik planen oder realisieren, bis das erste Teil aus der Fabrik rauskommt, sind mindestens 5 Jahre in Deutschland vorbei. Mhm. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also in Osteuropa, aber auch in den USA, aber auch in Asien ist es absolut realistisch, sowas in 2 Jahren hinzustellen. Und das zeigt einfach schon, das ist für mich auch ein ganz entscheidender Faktor, weil ich kann eigentlich heute als Unternehmen nicht mehr planen nach dem Motto, okay, was ist genau in 5 Jahren? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will in Deutschland eine Fabrik realisieren und weiß, dass ich eigentlich erst in 5 Jahren das erste Teil rauskriege, dann ist einfach dieser Zeitraum schon viel zu lange. Mhm. Und das sind alles die Argumente, die leider mittlerweile gegen den Standort Deutschland sprechen. Und da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube, dass wir das nochmal in einem größeren Maßstab umgedreht bekommen.
Ja, ja. Heißt aber unterm Strich, also gerade wenn wir über Operating Model sprechen, das ist schon, ja, dass man sich auch Zeit lassen sollte und es gut überlegen sollte, wie man das aufbaut, wenn man das Glück hat, eben auf einer grünen Wiese das aufzubauen. In den Bereichen, wo ich unterwegs bin, hat man selten eine grüne Wiese, weil es gibt ein bestehendes Unternehmen, das muss sich einfach nur neu ausrichten zum Beispiel. Das heißt, wir greifen da oft in Organisationen, in Betriebssysteme ein, die schon da sind und versuchen quasi ein bestehendes zu optimieren. Das bringt natürlich andere Herausforderungen mit euch. Ihr baut sie neu auf und trotzdem ist es nicht so, dass man sagen kann, naja, wenn ich auf einer grünen Wiese aufbaue, dann ist alles paletti, dann funktioniert alles reibungslos. Auch das ist, das hast du eingangs gesagt, trotzdem ein Transformationsprojekt, ne? Also es ist trotzdem ein Thema, wo man Menschen motivieren muss, Menschen mitnehmen muss, Menschen mit beteiligen muss. Was sind so für dich vielleicht auch so die Transformations-Dealbreaker, wenn man so ein Betriebssystem oder so eine Fertigung irgendwo aufstellt? Was sind da die Stolpersteine?
Erstmal würde ich mal sagen, zwischen einem Greenfield und einem Brownfield-Projekt, die Komplexität und die Anstrengung ist, glaube ich, bei beiden gleich hoch. Ja? Weil in Brownfield, also in bestehenden Strukturen, ist die große Herausforderung, ich muss Prozesse verändern und ich muss damit Menschen und Denkweisen verändern und ich etablierte Vorgehensweisen verändern. Ja, das kostet immer viel Zeit und auch viel Kraft. Auf dem Greenfield muss ich eigentlich die gleiche Kraft reinstecken, weil da muss ich die Prozesse erstmal aufbauen. Ja, ich muss sie erstmal definieren und ich muss sie dann ans Leben bringen. Ich muss sie implementieren, muss sie in die Köpfe bringen. Ich muss auch die richtigen Leute dazu finden. Also generell die Aussage, dass, ich sag mal, was auf der grünen Wiese neu zu bauen versus in einem Bestand oder eine bestehende Struktur zu verändern, dass das deutlich einfacher ist, da würde ich auch widersprechen, weil ich glaube, der Aufwand ist bei beiden gleich.
Okay.
Aber der Inhalt ist halt anders. Ja, also ich muss, das sehe ich auch in unseren Projekten, also wenn wir jetzt darum, wenn es darum geht, irgendwo an einem neuen Standort komplett was neu aufzubauen, das heißt, ich schaffe ja auch eine Organisation neu.
Ja, ja, ja,
neue klar. Leute rekrutieren und einstellen. Das heißt, ich muss da sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, um diese Prozesse zu definieren, um die richtigen Leute zu finden, um die Leute zu trainieren, um die Leute anzulernen. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Bereich Produktion, sondern auch auf alle Angrenzenden, aufs Controlling, aufs Finance, aufs Personal. Alles, was auch so rund um eine Produktion oder rund um ein Werk verfügbar sein muss. Versus, wenn ich jetzt in der bestehenden Organisation etwas verändere, weil sich mein Produktspektrum oder mein Produkt drastisch verändert hat, ja, dann habe ich eher damit zu kämpfen, mit den Widerständen, dass ich den Leuten beibringen muss, dass sie vielleicht was anders machen, ja, dass die Prozesse anders laufen. Und da brauche ich auch meistens einen anderen Typ Manager, ja, weil da muss ich die Leute mitnehmen, ich muss mit den Leuten das zusammen erarbeiten, ja, ich muss den Leuten auch den Vorteil zeigen von einem neuen Prozess, von einer neuen Struktur, von einer neuen Strategie, also letztendlich sind es zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und wenn du wieder auf deine Frage zurückkommst, ja, was sind die Dealbreaker, ist es sicherlich, wenn du eine Organisation verändern willst, musst du die Menschen mitnehmen. Ja, du musst die Menschen hinter dich bringen, weil du kannst ja nicht am Ende was einführen, wo 80% dagegen sind. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, wie nimmst du deine Keyplayer mit, wie überzeugst du die zukünftig, eine andere Struktur, eine andere Organisation zu implementieren. Versus auf dem Ja, im Greenfield geht es halt sehr stark darum, auch die Prozesse zu definieren und zu trainieren, ja, den Leuten beizubringen, wie will ich dort arbeiten, ja, wie sind meine Abläufe, wie sind meine Kennzahlen, wie reagiere ich darauf, all diese Themen. Also entscheidend ist am Ende, ich brauche ein Management, einen Berater, der sich darauf einstellen kann und mit diesen beiden unterschiedlichen Thematiken umgehen kann.
Also letztendlich ist wieder auch hier, egal ob man Green, Brownfield oder das in komplett anderen Kontext macht, die Führungskraft natürlich eine sehr entscheidende Schlüsselrolle, ne? Weil die ist diejenige, die es schaffen muss, die Strategie, die Konzeption so zu übersetzen, dass Menschen motiviert sind, das mitzumachen, dass sie überzeugt werden von der Richtigkeit. Und wenn diese Übersetzungsleistung nicht oder nicht gut gemacht wird, dann wird es sicherlich nicht richtig rundlaufen, ne? Also zumindest am Anfang nicht rundlaufen. Also von daher ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Für mich ist aber, glaube ich, auf jeden Fall, was heute hängen geblieben ist, ist das Thema Lean and Green. Das finde ich tatsächlich ein Gedanken, der mir selber bisher noch nicht so stark präsent war, wobei das sehr logisch ist, wenn du das natürlich sagst, dass man mit dem Lean-Gedanken das Thema Nachhaltigkeit, was tatsächlich verpönt ist so ein bisschen oder ein bisschen in den Hintergrund geraten ist in den letzten Jahren, sehr stark nochmal nach vorne bringen kann. Und da kann, glaube ich, Controlling auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen, um diese Verknüpfung aufzuzeigen. Weil zum Schluss laufen ja viele Informationen in Controlling zusammen. Und wie Lean Nachhaltigkeit und auch gleich Finance, also Ergebnisse beeinflusst, diese Verknüpfung herzustellen, ist, glaube ich, könnte schon ein Schlüsselaspekt von Controlling von heute und morgen sein. Ne?
Absolut richtig wiedergegeben. Also das wird für mich auch der Schlüssel für erfolgreiche Produktionsunternehmen in der Zukunft. Also die, die heute schon einen hohen Lean-Standard haben, die werden sich sehr leicht tun, auch den weiterzuführen. Und ich muss aus meiner Sicht diese Lean-Systeme auch nicht großartig verändern. Wenn es zum Beispiel darum geht, zu sagen, okay, ich muss jetzt so ein CO2-Footprint für meine Produkte oder für meine Werke einführen. Klar, dann bin ich heutzutage in der Lage, mit Softwareprodukten das relativ schnell auch transparent zu machen. Aber das Anstrengende ist ja mal, was mache ich jetzt in der Produktion damit? Da kommen ganz klassisch die alten Lean-Prinzipien wieder raus, nämlich darum geht, Verschwendung aus dem Prozess zu nehmen, Ausschuss zu reduzieren, Stückzahl 1 zu produzieren, möglichst nah an meinem Kunden zu produzieren. Und nur das zu produzieren, was der Kunde auch haben will. Und dann bin ich am Ende auch schon relativ nah an meiner, will ich sagen, CO2-Neutralität, ja, aber an einer deutlichen Reduzierung meines CO2-Footprints.
Klasse. Super. Marc, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war heute eine Folge, die etwas, ja, so ein bisschen eine andere Perspektive aufgezeigt hat, wo Finance tatsächlich auch wirken kann, wo Controlling halt auch andere Aspekte nochmal beeinflussen kann, jenseits von der klassischen Arbeit. Für mich war das sehr, sehr cool. Ich hoffe für dich auch. Herzlichen Dank, Marc.
Viktor, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche.
Danke sehr.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.